Deutschlandfunk. Der Tag.
Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana!
Damit wir sie nochmal im Ohr haben, Giorgia Meloni, wie sie sich selbst gerne beschrieben hat, auf großen Kundgebungen ihrer postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia als Frau, als Mutter, als Italienerin, als Christin. Vor einem Jahr hat sie bei den Parlamentswahlen geradezu triumphiert mit aggressiv-nationalistischen Tönen, mit rechter Identitätspolitik. Das hat viele in Italien beunruhigt und darüber hinaus auch. Was ist 12 Monate später von diesen Sorgen geblieben? Klären wir gleich mit unserem Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg. Außerdem nehmen wir einmal mehr die Dauerkrise im Wohnungsbau in den Blick. Mit einer ganzen Reihe von Vorschlägen will die Bundesregierung die Branche jetzt wieder in Schwung bringen. Taugen diese Vorschläge etwas? Das erfahren wir aus unserem Berliner Studio. Das ist der Tag für diesen Montag, den 25. September 2023. Ich bin Jasper Barenberger. Würde es jetzt eine radikale rechte Wende in Italien geben, nach dem klaren Wahlsieg von Giorgia Meloni vor einem Jahr, war das die bange Frage für alle, die sich als links betrachten oder als liberal oder auch nur als konservativ in einem eher traditionellen Sinn. Für die extreme Rechte dagegen schien ein Traum wahr zu werden. Exakt 100 Jahre nach Mussolinis sogenanntem Marsch auf Rom war die Generation seiner Enkelkinder zurück an der Macht. Recht schnell wurde es dann aber ruhig um die neue Koalitionsregierung in Rom nach einem Jahr. Also die Frage an unseren Korrespondenten, an Jörg Seiselberg: Ist alles nicht so schlimm gekommen, wie vor 12 Monaten von vielen noch befürchtet?
Ja, das kann man sagen, wobei ich da nochmal frage, was habt ihr befürchtet, dass jetzt wieder in Schwarzstiefeln durch Italien marschiert wird und Meloni den Mussolini-Gruß macht? Also das ist Unsinn, das war vorher nicht zu befürchten und ist natürlich auch nicht eingetreten. Ich denke, man muss sich nicht so wirklich total überrascht sein von dem, was wir jetzt erleben, wenn man Meloni kannte. Meloni ist jemand, die clever ist, die seit Jahrzehnten, seitdem sie 15, 16 ist, eigentlich nichts anderes macht als Politik, weiß, wie das Ganze funktioniert, von daher nicht so in der Gefahr ist, in Fettnäpfchen zu treten, Fehler zu begehen, wie es andere gemacht haben, die relativ neu im Job waren. Und sie ist halt auch nicht so ein breitbeiniger, dicker Hosentyp wie Matteo Salvini oder Silvio Berlusconi, den so Schlagzeilen wichtig war, auch vielleicht mal einen kräftigen Spruch raushauen. Das vermeidet sie, da ist sie schlauer, da ist sie cleverer. Sie guckte auf das, was machbar ist und unter dem Strich dann ja eine Politik, die, wo viele nach einem Jahr sagen, haben wir in der Tat schlimmer befürchtet, ist nicht das eingetreten, was zu erwarten war, was sie im Wahlkampf mit relativ drastischen Tönen angekündigt hat.
Dann gleichen wir das doch mal ein bisschen ab. Versuch noch mal, uns allen in Erinnerung zu rufen, was waren zum Beispiel in der Innenpolitik die großen Ankündigungen, was war die Rhetorik und ist das alles jetzt doch ein Stück gemäßigter als gedacht, ein Stück mehr in Richtung das, was machbar ist, geschmeidiger, cleverer, so hast du sie beschrieben. Ist das auch Realität in dem, wie sie in Italien agiert?
Ja, das trifft es teilweise. Ich zögere deswegen, weil sie bislang ja so viele Dinge noch gar nicht auf den Weg gebracht hat. Immer geschuldet, denke ich, auch der Tatsache, dass sie sehr genau guckt, keine Entscheidungen zu treffen, die polarisieren, wo sie jetzt auch erwartbare Kritik mit provoziert. Sie weiß ja, welche Fallhöhe sie hat, wie sie alle kritisch betrachten als erste Ministerpräsidentin Italiens mit neofaschistischen Wurzeln. Und da ist sie schlau genug, um zu versuchen, das nicht sofort zu bedienen. Im Wahlkampf hatte sie zwei Themen mit denen sie versucht hat zu punkten mit relativ aggressiven Tönen. Das war das Thema innere Sicherheit und das war das Thema Migration. Und wenn man sich diese beiden Sachen anschaut, dann ist gerade bei diesen Themen sie so ein bisschen in Schwierigkeiten gewesen in den vergangenen 12 Monaten. Nicht so, dass das jetzt irgendwie zu Regierungskrisen oder ernsthaften Problemen führen könnte, aber das waren schon ihre beiden Themen, die eher ein bisschen schwieriger waren oder sind es immer noch mit dem Thema Migration jetzt vor allem, wo sie versprochen hatte, da würden die Häfen blockiert werden in Nordafrika in Klammern, was mit dem internationalen Recht natürlich nicht vereinbar war und deswegen natürlich auch nicht umgesetzt werden konnte. und jetzt dabei ist, mit anderen Maßnahmen dort eine Reduzierung der Zahl der ankommenden Migrantinnen und Migranten in Italien zu erreichen. Aber wir sehen jetzt, das ist dann halt im Zweifelsfall wirklich nicht von nationaler Politik abhängig, sondern von anderen Sachen, wie einer politisch-gesellschaftlichen Veränderung in Tunesien beispielsweise, wo sich mehr Leute auf den Weg machen. Aber unter dem Strich kann man sagen, da hat sie ihre Versprechen überhaupt nicht erfüllt, hat ihre Ziele überhaupt nicht erreichen können. Im Gegenteil, es kommen 2-3 Mal mehr Migrantinnen und Migranten in Italien an als zur Zeit der Vorgängerregierung von Mario Draghi.
Und was die Law-and-Order-Politik im Inland angeht, habe ich jetzt schon gelesen, dass sie in einigen Schrauben gedreht hat, was Drogenbesitz angeht, Autofahren mit dem Handy, also dass da zum Teil jetzt drakonische Strafen durchgesetzt sind. Kommt das bei ihrer Klientel an? Und andere wiederum sagen, also auch da so schlimm wie vielleicht gedacht, ist es gar nicht? Oder wie muss man das einschätzen?
Ja, das ist ganz interessant und vielleicht wirklich ein gutes Beispiel, um deutlich zu machen, wie sie funktioniert. Sie hat in der Tat so ein paar Law-and-Order-Entscheidungen getroffen, 2, 3, 4, mehr sind es dann nicht. Und sie hat, und das spricht für ihre Cleverness, für ihr politisches Geschick, das Ganze dann gemacht, wenn es in die gesellschaftliche Stimmung passte. Wenn also nicht nur ihre Hardcore-Unterstützer sagen, macht Sinn, da jetzt ein bisschen härter durchzugreifen. Beispiel innere Sicherheit, da als sie bei zunehmender Jugendkriminalität in Süditalien, da gab es über ein paar Wochen Schlagzeilen in italienischen Zeitungen, da ist sie dann aktiv geworden, ist dorthin gereist, mit Medientrost begleitet, hat sich dort als Macherin gezeigt und hat dann halt auch diese härteren Maßnahmen beschließen lassen, mit Untersuchungshaft für über 14-Jährige sehr, sehr schnell bei Drogenvergehen, aber auch, wenn man nicht darauf hört, was die Polizei sagt. Also das sind schon relativ drastische Maßnahmen, getroffen dann von ihr in einem Moment, wo es so ein bisschen in die gesellschaftliche Stimmung passt, wo sie nicht den großen Gegenwind erwarten muss, nicht sofort den Vorwurf erwarten muss, schaut hin, die ehemalige Neofaschistin macht da jetzt Law and Order, sondern das war für viele dann auch einsichtig über ihre enge Anhängerschaft hinaus.
Mhm. Es ist ja geradezu erstaunlich, kann man jetzt die Tage viel lesen, wie gut ihre Beliebtheitswerte sind, wie hoch die Zustimmung zu ihr persönlich ist und auch was ihre Partei angeht, liegen die Zustimmungswerte ja über dem Wahlergebnis. Hat das was damit zu tun, wie clever sie agiert hat oder wie erklärst du dir das, wie erlebst du die Stimmung, wenn du dich umhörst im Land?
Das ist ein Teil der Erklärung, in der Tat, dass sie es einfach aus ihrer Sicht gut macht bislang, keine groben Fehler begeht, nicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt. Aber dann hängt es auch damit zusammen, dass sie einfach unter, jetzt mal zugespitzt gesagt, paradiesischen Zuständen regiert hat im ersten Jahr. Also es war ja mal befürchtet worden, sie macht es nicht lange, in der Koalition wird sofort ein Hauen und Stechen beginnen mit Salvini und Berlusconi, als er noch lebte. Also die Männer werden ihr da Probleme bereiten. Dem war nicht so. Bei der Wahl sind beide anderen Parteien abgestraft worden. Forza Italia jetzt nach dem Tod Berlusconis mit internen Diskussionen beschäftigt. Die Lega angeschlagen. Salvini da auch mit dem Wahlergebnis nicht mehr so sicher im Sattel sitzen. Also da hatte sie nicht zu befürchten. In der Koalition konnte sie quasi durchregieren im ersten Jahr. Und dann, wenn man auf die Opposition schaut, die war quasi nicht existent im ersten Jahr. Die Sozialdemokraten haben eine neue Chefin gewählt, die muss sich erstmal zurechtfinden, ist insgesamt dabei, Parteien ein bisschen weiter nach links zu verschieben, sich politisch neu aufzustellen. Und es ist immer noch so, dass die Opposition gespalten ist. Also die Fünf-Sterne-Bewegung entwickelt sich immer mehr zu einer populistischen linken Partei. Dann gibt es die Sozialdemokraten, Parteien in der Mitte, die den anderen Parteien nicht grün sind, damit nicht zurechtkommen. Also es ist so, dass von der Opposition sie wirklich keine effektive Politik, die ihr gefährlich werden konnte, damit zu tun hatte, sondern sie konnte wirklich relativ problemlos durchregieren. Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum sie so erfolgreich dasteht. Zusammen natürlich mit der Tatsache, dass sie wenig Fehler gemacht hat im ersten Jahr.
Du hast es erwähnt, das wichtigste Wahlversprechen mit überhaupt war eben ihre Agitation gegen das, was sie die Invasion aus Afrika genannt hat und das Versprechen, wir werden die Zahl der Migranten drastisch reduzieren. Du hast auch schon angedeutet, so einfach ist das nicht, da bewegen wir uns im europäischen Kontext. Aber trotzdem die Frage, jetzt zumal nach den Ereignissen auf Lampedusa, wo innerhalb von Tagen Tausende von Geflüchteten angekommen sind. Warum schadet das Meloni an der Spitze einer Regierung nicht, die vor allem das ja versprochen hat?
Ja, auch da gibt es, glaube ich, zwei Antworten. Zum einen auch, wenn ich jetzt nicht langweilig werden will, aber das ist auch ja so ein bisschen der Tatsache geschuldet auch da, dass sie da nicht ungeschickt agiert. Also von der Leyen jetzt am vorvergangenen Wochenende nach Lampedusa geholt hat, von der Leyen da ihren 10-Punkte-Plan vorgestellt hat. Das war natürlich das Signal, liebe Italienerinnen und Italiener, schaut her, letztendlich muss Europa da was tun bei dieser Geschichte. Also das, was viele Rechtspopulisten ja haben, dass immer dann, wenn es Probleme gibt, man gern die Probleme nach Europa abschiebt. Das ist so unterschwellig ein bisschen das gewesen. Zum einen natürlich eine Anerkennung von der Leyen, dass sie zu Giorgia Meloni dort reist, auf der anderen Seite aber auch so ein Signal, ein von Meloni gewolltes, das ist nicht nur unser Problem, sondern Europa muss sich damit drum kümmern. Das ist das eine. Und dann ist es einfach ja, die objektive Situation, die sich einfach verändert hat in den vergangenen 12 Monaten, dass die politische Situation in Nordafrika, speziell in Tunesien, sich geändert hat. Und ja, das merken auch ihre Anhänger, die Italienerinnen und Italiener sehen in diesem Fall, dass ja, eine nationale Regierung gegen diese ja, weltpolitischen Verwerfungen begrenzt etwas tun kann. Und der dritte Grund ist natürlich, dass viele auch sagen, ja, hat sie zwar nicht gehalten, aber haben wir eine bessere Alternative? Haben die Linken, die Parteien des Mitte-Links-Lagers da bessere Vorschläge? Und da sind in Italien ist ein Großteil, die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler überzeugt, dass dem halt nicht so ist. Die Parteien des Mitte-Links-Lagers haben keine 5 vernünftigen Alternativen zu bieten. Und dieses insgesamt trägt dazu bei, dass ja dieses, wenn man so will, ja Scheitern Melonis in der Migrationspolitik bislang ihr nicht geschadet hat, was die Zustimmung anbelangt. Mhm.
Und damit sind wir so ein bisschen im internationalen Kontext auch. Du hast das gemeinsame Auftreten mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, erwähnt. Also auch wieder ein Schachzug, der wahrscheinlich dem heimischen Publikum signalisiert. Also wir würden das gern noch ein bisschen anders machen, aber ich kümmere mich drum und ich bin hier mit den entscheidenden Leuten vor Ort. Muss man insgesamt auch da sagen, auch in Europa gab es viele Bedenken und jetzt hat sich gezeigt, Giorgia Meloni hat sich auch da als geschmeidig erwiesen und eine Haltung an den Tag gelegt, die zur Folge hat, naja, niemand ist so richtig besorgt in Europa im Moment, oder?
Ja, zumindest was die offiziellen Statements anbelangt, ich weiß nicht, ob es da vielleicht dann doch auch die Sicht gibt, wir haben von ihr noch nicht alles gesehen und mal sehen, wie sich das entwickelt. Einen großen Trumpf hat Giorgia Meloni auf europäischer Ebene einfach. Sie ist entscheidend wichtig für die ja geschlossene Front gegen Putin, die Solidarität mit Kiew. Denn wenn Italien als drittgrößtes EU-Land dort ausscheren würde, eine andere Linie fahren würde, Putin Avancen machen würden, dann würde sehr, sehr schnell die europäische Linie in dieser Frage ins Wanken geraten. Und da ist man Meloni sehr dankbar, dass sie diese Linie wirklich konsequent durchhält. Insgesamt tritt sie dort gemäßigter auf, nicht wie die erwähnten Salvini oder Berlusconi, die sich nicht scheuten zu provozieren dort auch in Brüssel und damit für Ärger und Verwerfungen sorgten. Das ist bei Meloni nicht der Fall, die natürlich auch drauf schaut, dass Italien angewiesen ist auf Brüssel. Das Land erwartet Milliarden, aber Milliarden in den nächsten Jahren von der Europäischen Union durch den Next Generation EU-Fonds. Und da weiß Meloni auch, weil dieses Geld in Raten kommt und jeder Rate zugestimmt werden muss, dass sie sich es auch mit Brüssel nicht verderben darf, weil Italien auf dieses Geld angewiesen ist.
Also eine gegenseitige Abhängigkeit, wenn man so will, politisch. Zum Schluss, Jörg, also wenn wir uns nochmal die Vergangenheit angucken von Giorgia Meloni, sie kommt aus der postfaschistischen Jugendbewegung, kann man sagen, nicht nur, dass sie sich darauf eingerichtet hat, auf Dauer zu bleiben in Italien und dass die Chancen ganz gut aussehen für den Moment, sondern auch, dass sie sich mehr und mehr distanziert von dieser Vergangenheit? Oder gibt es noch Beobachterinnen, Beobachter, die befürchten, dass möglicherweise in einer anderen Lage, in einer anderen Situation, die wahre Giorgia Meloni doch noch zum Vorschein kommt?
Also sie hat sich bis heute von ihren Wurzeln nicht verabschiedet. Also sie gibt sich so gemäßigt und so clever, wie wir es jetzt dargestellt haben. Aber auf der anderen Seite hat sie in diesen 12 Monaten nicht das gesagt, was Kritiker von ihr erwarten, in Bezug auf ihr Verhältnis zum Faschismus. Eine klare Verurteilung, so wie es ihr Vorvorgänger Gianfranco Fini gemacht hat, zu sagen, Faschismus ist das größte Übel, das kommt von ihr nicht. Und das will sie nicht sagen, denn sie will, und das ist auch ja Teil ihres Wahlerfolgs gewesen, dass sie die Mitte erobert hat, aber die extreme Rechte, ihr ursprüngliches Wählerklientel, halt nicht verschreckt hat. Und diese Linie fährt sie weiter. Und sogar so weit, dass sie auf der Jahresendpressekonferenz gesagt hat, der MSI, also die neofaschistische Partei, aus deren Jugendorganisation ich komme, das war eigentlich schon immer eine Säule, ein Pfeiler der italienischen Demokratie, also da auch versucht, so ein bisschen die neofaschistische Geschichte in Italien weiß zu waschen, umzuschreiben. Also da gibt es von ihr keine Distanzierung, da hat sie eine klare politische Agenda. Und ich denke, dass ich ja an gewissen Punkten, wie den erwähnten Law-and-Order-Entscheidungen beispielsweise, zeigt, wie sie dann reagiert, wenn sie wirklich unter Druck ist. Ein anderes Thema, über das wir nicht gesprochen haben, ist das, was die LGBT-Plus-Gemeinde, also die Schwulen, Transgender, Lesben sagen. Die sagen, wir fühlen uns hier wirklich einem kulturellen Druck ausgesetzt. Wir fühlen uns als Sündenböcke durch die Gesetzgebung von Meloni, die jetzt eine Leihmutterschaft unter Strafe stellt für alle Italienerinnen und Italiener. Egal, wo es auf der Welt geschieht, macht man sich als Italiener strafbar, wenn man eine Leihmutterschaft nutzt. Das sind Sachen, sind Entwicklungen, vor denen ja gewisse Personen, Beobachter, Politikwissenschaftler auch warnen, sagen, wir haben in der Tat noch nicht alles gesehen, sie hat ihr wahres Gesicht noch nicht gezeigt. Immer dann, wenn sie unter Druck ist, wie beispielsweise Jugendkriminalität, wie beispielsweise Migration, dann greift sie zu harten Maßnahmen, dann ist die harte Hand, die man von ihr befürchtet hat, da, jetzt auch in der Migrationspolitik, wo sie auf 18 Monate die Abschiebehaft erhöht hat, dort Kautionen verlangt von Migrantinnen und Migranten, die nicht in diesen Lagern sein wollen. Also das sind alles Maßnahmen, so ein Mechanismus, den man da erkennt. Immer dann, wenn sie wirklich unter Druck ist, dass sie dann bereit ist, auch ja harte Maßnahmen zu treffen. Und da glaube ich in der Tat, dass wir von ihr noch nicht alles gesehen haben.
Wenn ich sage, was wir hinkriegen wollen, ist jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen und damit nicht aufzuhören, dann ist das nicht unlösbar, sondern etwas, was man anpacken muss, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, so einfach schien es für Olaf Scholz damals im Bundestagswahlkampf. Man muss es nur wollen, man muss es nur anpacken, dann wird das schon etwas mit den 400.000 neuen Wohnungen im Jahr. Die Wirklichkeit sieht allerdings gerade ganz anders aus. Hunderttausende von Wohnungen werden dringend gebraucht, aber viel zu wenige werden gebaut. Und die Mieten, die steigen und steigen. Großes Thema heute in Berlin im Bauministerium von Clara Geiwitz und auch bei einem Spitzentreffen mit Verbänden und allem Zip und Zap im Kanzleramt. Passend dazu macht die Ampel auch noch neue Vorschläge heute. Panayotis Gavrilis beobachtet das heute alles für uns in Berlin. Grüß dich, Panayotis.
Hallo Jasper.
Bevor wir zu diesen Vorschlägen der Bundesregierung kommen, bezahlbarer Wohnraum ist gerade Mangelware in unserem Land. Der Wohnungsbau bricht gerade einigermaßen ein. Wie schlimm ist die Lage?
Also man kann schon sagen, dass die Wohnungsnot durchaus akut ist. Man muss immer dazu sagen, kommt immer darauf an, wer sich wie viel leisten kann. Also natürlich Menschen mit viel Geld können sich nach wie vor Wohnungen leisten, auch mieten und eben auch zu kaufen. Wenn man sich aber anschaut, die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, was die Baugenehmigung angeht, von Januar bis Juli dieses Jahres, da gab es einen Rückgang, zum Beispiel 36,5% bei Einfamilienhäusern und über 50% bei Zweifamilienhäusern wurden weniger gebaut in diesem Jahr, verglichen mit im Vorjahreszeitraum. Und wenn man sich auch mal die Mieten anschaut, da sind die Mieten auch in Orten gestiegen, wo man es vielleicht nicht vermuten würde. Also von 2021 auf 2022, zum Beispiel in Delmenhorst, gestiegen um 13%, in Rostock-Lübeck, Schweinfurt um 11%, Mülheim an der Ruhr 8% mehr. Das hat die Bundesregierung Karin Ley, der wohnungspolitischen Sprecherin der Linksfraktion, geantwortet. Also die Lage ist, das muss man sagen, seit Jahren und jetzt mehr denn je angespannt.
Auch deswegen ja tut die Bundesregierung etwas, oder das wäre jetzt eben gerade die Frage, Wohnungsbaugipfel heute im Kanzleramt, das klingt ja nach Anpacken, wie es Olaf Scholz da im Wahlkampf immer angekündigt hat. Sag uns mal, was für eine Veranstaltung, oder wir müssen ja im Plural reden, was für Veranstaltungen sind das heute in Berlin?
Also offiziell ist es eigentlich nur, sage ich mal, das zweite Treffen des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum. Da sind Bund, Länder, Kommunen und eben Verbände mit drin, also von der Kirche bis eben Immobilienwirtschaft, Mieterbund und so weiter. Sie wollten eigentlich nur in Anführungsstrichen Bilanz ziehen zur bisherigen Arbeit. Aber da dieses Thema einfach so groß ist und auch Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang September im Bundestag vom Baugipfel gesprochen hat, hat das die vergangenen Wochen, vor allem vergangene Woche, einfach eine Riesendimension medial bekommen. Und es wurden natürlich sehr hohe Erwartungen geknüpft an dieses Treffen heute.
Und dann habe ich noch gelesen, dass zwei Verbände diese Veranstaltung heute boykottieren. Wer ist das und warum?
Das ist einmal der Eigentümerverband Haus und Grund und der GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, also zwei durchaus wichtige Verbände in der ganzen Diskussion. Sie sagen, sie wollten ein Zeichen setzen, fühlen sich nicht ernst genommen und werfen eben der Regierung vor, das Problem seit Jahren schön zu reden. Und der anstehende Bündnistag und die Bündnisspitzenrunde, sagen sie, sie böten jedoch keine Gelegenheit für ein solches Ringen um den besten Weg. Ich würde das mal vorsichtig formulieren, als auch ein bisschen Show einordnen. Beide Verbände sind immer noch Teil des Bündnisses und haben auch darauf verwiesen. Also ich glaube, da ist einfach medial ziemlich viel hochgekommen.
So, jetzt kommen wir also zu dem, was die Bundesregierung selber tut. Denn es liegen ein paar neue Vorschläge auf dem Tisch. Was sind die wichtigsten?
Also man muss dazu sagen, dieses Bündnistreffen war heute zweigeteilt. Also man hat sich mit der Bauministerin Clara Geiwitz getroffen, dann hat die Bundesregierung die Maßnahmen, ich gehe gleich darauf ein, vorgestellt und dann hat man dieses Bündnistreffen im Kanzleramt fortgeführt. So, in dieser, ich nenne es mal Pause vor der Presse, hat man dann 14-Punkte-Papier vorgestellt. Im Übrigen durften wir nicht nachfragen, was ja dann doch für Irritationen gesorgt hat. Man hat sich grundsätzlich darauf geeinigt, so würde ich es formulieren, einfacher, schneller, unbürokratischer und serieller zu bauen. Man will die Standards absenken. Es war immer die Rede von dem sogenannten EH40-Standard. Das ist vom Tisch, dass es eben ein verbindlicher gesetzlicher Neubaustandard wird, der Effizienzhaus-40-Standard. Der wird eben jetzt nicht wie im Koalitionsvertrag in dieser Legislaturperiode eingeführt. Ich erkläre es ganz kurz. Diese Kennzahl gibt an, wie energieeffizient ein Gebäude ist. Und EH40 ist der höchste Standard und bedeutet, dass ein Gebäude nur 40% Primärenergie benötigt, verglichen mit einem Referenzgebäude. So, das Ding ist vom Tisch. Dafür soll dann eben die ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbarte neue Wohngemeinnützigkeit zum neuen Jahr kommen. Das war so nicht klar. Sie soll kommen, aber es war nicht klar, dass sie zum nächsten Jahr kommt mit Investitionszuschüssen und Steuervorteilen. Das wurde angekündigt. Das heißt, alle, die sozusagen gemeinnützig Wohnraum schaffen wollen, können ab dem nächsten Jahr, so ist es zumindest der Plan, eben diesen Wohnraum dann kaufen. Und das ist dann eben die Frage, mit wie viel Geld das eben hinterlegt ist. Ich habe jetzt, glaube ich, nur 2 von 14. Es gibt so viel eigentlich, aber es sind auch bekannte Forderungen. Man will, also der Bund will den Ländern zum Beispiel auch ermöglichen, dem Vorbild zu folgen, wie man es bei Flüchtlingsunterkünften gemacht hat, also gesetzlich sozusagen den Kommunen, den Ländern es erleichtern, Flüchtlingsunterkünfte zu bauen. Das will man jetzt ausweiten und man will sagen, okay, egal was für Unterkünfte, wenn es bezahlbar ist, dann sollt ihr das auch leichter können. Die Wohneigentumsförderung für Familien wird ausgebaut. Die Kredithöchstbeträge werden um 30.000 Euro angehoben. Das zu versteuernde Einkommen, was berücksichtigt wird, wird steigen auf 90.000 Euro. Also man kann es zusammenfassen, es soll mehr Geld geben, finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds und zum Teil auch aus Haushaltsmitteln. Es sind aber auch bekannte Forderungen dabei, degressive Abschreibung. Das ist politisch zwar umgesetzt von jährlich 6% für neu gebaute Wohngebäude. So können Unternehmen, ich vereinfache das mal, mehr von ihren Kosten abschreiben über die Jahre.
Manchmal ist es ja auch so, dass ein Bündel von Maßnahmen und dass viele kleine Schritte dann zusammengenommen viel verändern wird. Wie ist deine Einschätzung, nachdem du dir das heute alles angeschaut hast, können diese Vorschläge wirklich etwas in Bewegung bringen?
Also ja, sie können etwas in Bewegung bringen. Man muss aber auch sagen, das ist eine politische Einigung der Bundesregierung. Das sind 14 Punkte, die auf einem Papier stehen. Am Ende geht es wie immer darum, wie und wann es vor allem umgesetzt wird. Und wir alle wissen, Häuser werden nicht von heute auf morgen gebaut. Und auch diese Maßnahmen werden morgen nicht irgendwie dafür sorgen, dass man sich plötzlich um Berlin rum ein Haus für 250.000 Euro kaufen kann. Oder rund um Köln oder wo auch immer. Also ich würde sagen, ja, im Detail kann das schon helfen. helfen. Das würde ich schon sehen in den einzelnen Maßnahmen. Aber man muss einfach schauen. Zum Teil müssen es einfach Länder und Kommunen umsetzen. Also die Idee ist da und jetzt kommt es eben darauf an, wie wird es umgesetzt.
Wo du gerade sagst, Länder und Kommunen müssen da mit ins Boot. Das fordern ja auch viele aus der Branche, die sagen, Olaf Scholz muss das wirklich endlich zu so einer Art Chefsache machen, muss alle an einen Tisch bekommen. Siehst du Chancen, dass das passiert oder anders gewendet? Wäre das jetzt wirklich nötig, um weiter Tempo zu machen bei diesem Thema, damit möglichst bald jedenfalls sich was ändert?
Ja, das zur Chefsache machen. Ich würde sagen, also Olaf Scholz würde sagen, naja, habe ich doch dieses Treffen. Ich habe es anfangs erwähnt, in diesem Bündnis sind auch eben VertreterInnen der Bundesländer. Also die sind da eben schon in diesem Prozess mit drinne. Es geht am Ende natürlich, also wenn man uns zum Beispiel den Sozialwohnungsbau anschaut, da sagt eben die Bundesregierung, okay, wir geben 18 Milliarden insgesamt, also bis 2027 geben wir den Ländern und dann müssen ja die Länder noch was zusteuern und dann sind es insgesamt 45 Milliarden Euro. Beim sozialen Wohnungsbau ist es vor allem die Kernfrage, weil du die Länder angesprochen hast, wie viel wirklich eigentlich von dem Geld, das man erstmal zur Verfügung stellt, tatsächlich auch abgerufen wird und auch für diesen Zweck, für den gedachten Zweck wirklich eingesetzt wird. Und natürlich kann der Bund in Anführungsstrichen nur appellieren, weil das ist letztendlich Länderaufgabe. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Das heißt, wir kommen nochmal zurück auf den schönen O-Ton von Olaf Scholz aus dem Wahlkampf, wo es ja hieß, 400.000 Wohnungen im Jahr, gar kein Problem, wenn man das wirklich will. Dieses Ziel ist im Moment in weiter Ferne und du würdest sagen, bleibt es für den Moment auch erstmal.
Ja, die Bundesregierung wird dieses Ziel, hatte schon im vergangenen Jahr, wird es dieses Jahr auch verfehlen. Und interessant fand ich, weil nahezu vor einem Jahr genau im Oktober gab es eben die ähnliche, also die Auftaktveranstaltung und da hat Scholz und auch Clara Geiwitz sich hingestellt und haben gesagt, das Ziel bleibt 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, darunter 100.000 öffentlich gefördert. Davon, von diesen 400.000, habe ich zumindest bei diesen Pressestatements heute nichts mehr gehört. Und die Immobilienbranche sagt, es werden weniger als 200.000 fertiggestellte Wohnungen in Deutschland. Und dann sagen sie aber auch, mit der Hilfe, also mit den Maßnahmen, könnten es um die 200.000 Wohnungen werden. Das ist knapp die Hälfte des eigentlichen jährlichen Ziels. Also man muss dazu sagen, dieses Ziel, das kann man immer wieder wiederholen. Aber wenn man es nicht erreicht, dann steht das ja auch für sich.
Das war der Tag für diesen Montag, den 25. September 2023. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.